ist so dieses Datafizierungsthema eines, was wahnsinnig ambivalent ist, weil ich es natürlich ganz toll nutzen kann, um letztendlich Kinder und Jugendliche zu fördern, Schulen weiterzuentwickeln, Dinge sichtbar zu machen. Auf der anderen Seite ist aber immer auch so, wie es so die Dark Side of Datafication gibt, wo man sagt, okay, was passiert denn da eigentlich, wenn ich es nicht sensibel tue? Und ich glaube, das ist so die Schwierigkeit, dieses Thema auch zu fassen.
Wir machen aber die Beobachtung, dass wenn dieses Feedback, was die Maschine gibt, nicht komplettiert wird mit einem beziehungsstiftenden Dialog zwischen der Lehrkraft und den Schülern und Schülerinnen, das verpufft und die damit auch nichts anfangen können, weil es inflationär ist.
Aus meiner Sicht brauchen wir auch stärker nochmal ein Wissen über Datafizierungsprozesse in der Verwaltung und in der Bildungsadministration, weil das sind die Personen, die letztendlich Software einkaufen, einsetzen.
Auftrag Aufbruch. Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung.
In dieser Folge von Auftrag Aufbruch sprechen wir über Datafication oder Datafizierung oder wir wollen mal schauen, was für Begriffe wir noch finden für die Nutzung von Daten in der Bildung, ist auch schon schwierig, in der Bildung, für die Bildung, mit der Bildung, aus der Bildung, ganz sicher auch. Wir haben zwei kompetente Gäste, die das alles differenzierter als ich sagen können. Das erste ist Professor Dr. Mandy Schiefner-Roos. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Mandy.
Vielen Dank für die Einladung.
Zur Vorstellung, du bist Professorin für Allgemeine Pädagogik mit Schwerpunkt Schulpädagogik an der RPTU Kaiserslautern-Landau.
Genau, super.
Du bist einer der SprecherInnen vom CEDIS-Zentrum. Das beschäftigt sich mit ethischen Fragen für die digitale Gesellschaft. Du bist aktuell Vorsitzende der Sektion Medienpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft und neben vielen anderen Sachen auch Co-Herausgeberin der Reihe Digitalität und Bildung im Transkriptverlag, wo es ein Band gibt zu dem Thema heute.
Genau.
Martin Fugmann sitzt auf der anderen Seite. Hallo Martin, schön,
Hallo.
Dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Auch bei Martin muss man so ein bisschen gucken, was kann man aus dem langen Lebenslauf rausnehmen. Ich fange mal bei der Gegenwart an. Du bist seit jetzt 8 Jahren, jetzt für die Archive, wenn später Leute das hören, jetzt ist 2024, wir nehmen Ende des Jahres auf und seit 2016 bist du Schulleiter des Evangelisch-Stiftischen Gymnasiums in Gütersloh, was nicht irgendein Gymnasium ist, sondern eins, das wirklich schon breit und ausführlich das mit den digitalen Medien in der Schule erprobt hat. Davor warst du an einer Schule, die vermutlich auch nicht ganz fern war von digitalen Technologien, nämlich seit 2010 hattest du damals die German International School of Silicon Valley geleitet. Außerdem bist du Vorstandsmitglied der Hereus Bildungsstiftung, die Mitgliedsstiftung im Forum Bildung Digitalisierung ist.
Ja.
Dann habe ich schon mal den schwierigsten Teil geschafft. Jetzt seid ihr dran mit euren Kompetenzen. Die Anfangsfrage in der Podcast-Reihe Auftrag Aufbruch lautet, gab es sowas wie ein Aha-Moment oder eher ein Aufbruch-Moment, vielleicht eine Person, die euch inspiriert hat zu sagen, ja, das mit dem System Schule würde ich gerne verändernd angehen? Wie war das bei dir, Mandy?
Genau, bei mir war das tatsächlich so, vor meiner Dissertation habe ich mich immer wahnsinnig geärgert, wenn über Lehrerinnen und Lehrer in der Presse geschimpft wurde. Also es war immer der Tenor, die Lehrerinnen und Lehrer können ja das nicht und dies nicht und machen ihre Arbeit nicht richtig. Und ich dachte irgendwie, hey, das kann es doch nicht sein. Und das war der Grund, weswegen ich gesagt habe, ich möchte gerne die LehrerInnenbildung. Ich möchte dort gern irgendwie auch verändern, Dinge vorantreiben. Und natürlich habe ich eigene Kinder. Und spätestens dann ist man im Schulsystem tatsächlich ganz weit mit der Frage beschäftigt, wie können wir das besser machen?
Martin, wie war es bei dir?
Ja, ich habe ja angefangen als Lehrkraft für englische Musik und habe die Schule wirklich immer eigentlich geliebt. So kann man sagen. Ich habe auch meine Tätigkeit sehr geschätzt, vor allen Dingen in der Interaktion mit so vielen tollen Menschen. Aber so nach den ersten 10 Berufsjahren hat sich dann schon jetzt mal aus der Musiker- und Musikerinnen-Perspektive rauskristallisiert, dass es so ein Gap gibt zwischen der Bedeutung, die einem Fach allgemein zugewiesen wird und zwischen der gelebten Realität in der Schule. Und das war so eine Triebfeder für mich, in Leitung zu gehen und zu gucken, ob man nicht auch eben am Montagmorgen den Chor stattfinden lassen kann und Mathe dann erst in der 7. Stunde. Ich sag's mal ein bisschen polemisch. Das fing an, in mir doch zu arbeiten. Und dann kamen Leitungsaufgaben hinzu, diese Anforderungen an Schulen mit Differenzierung zu arbeiten, individuelle Förderung zu machen. Und das waren Prozesse, die ich aber in mir auch nicht auflösen konnte. Und in Kalifornien bin ich dann in Berührung gekommen, lesend und auch eben über manche Begegnungen mit dem Michael Fullen. Und da hat mich vor allen Dingen dieses Buch interessiert, Leadership in Times of Change, was dann in der zweiten Auflage auch erschienen ist. Und da habe ich gedacht, aha, da ist ganz viel drin. Und was mich auch fasziniert hat, war die Herleitung. Dieser unglaubliche Pragmatismus, sehr wenige Daten sehr effizient zu pointieren. Und dann im Rückgriff in Deutschland hat das eigentlich fortgesetzt für mich in der pädagogischen Diskussion der Axel Burow, der bei uns im pädagogischen Tag einen Vortrag gehalten hat. Und das fand ich, es hat mir die Augen geöffnet und es ging auch so ein Ruck durchs Kollegium. Und die dritte Person, die ich jetzt nennen möchte, das ist, weil er eben auch Schulleiter ist, das ist der Stefan Rupaner, der mich mit dieser unglaublichen, mit diesem Mut, mit dieser Furchtlosigkeit beeindruckt, die Dinge anzugehen.
Jetzt muss ich schon sofort für unsere Zuhörerinnen sagen, dass wir alles, was wir hier erwähnen, auch gerne verlinken. Das heißt, da, wo man den Podcast findet, gibt es auch eine Linkliste dazu, wenn man sich sagt, Stefan Rupaner interessiert mich mehr, dann können wir gleich sagen, den gibt es auch in einem anderen Podcast in dieser Reihe. Da kann man mehr über seine Arbeit und sein Denken erfahren. Oder wenn man sich sagt, Michael Fullen, wer war das nochmal? Auch das verlinken wir alles. Genau, wie wahrscheinlich noch mehrere Sachen, die Dinge erklären, denn das wollen wir jetzt machen. Deswegen fange ich mit der langweiligsten Frage an. Datafication. Mandy, ich frage mal dich, weil du hast schon Sammelbände dazu herausgegeben. Wie lange diskutiert ihr so, wie der Titel ist und was waren die Varianten, die ihr geprobt habt und warum seid ihr dann ihr seid bei Datafizierung, bei dem letzten, was ich gelesen habe, zumindest in Vorbereitung hierauf, bei Datafizierung gelandet?
Genau, wir sind bei Datafizierung gelandet. Wir haben lange diskutiert, haben aber tatsächlich im Ubaltitel den Begriff des Vermessens genommen. Und das durchaus auch aus einer bestimmten Perspektive, auch mit Bindestrich, wenn man genau hinguckt, nämlich weil diesen Vermessen ist ja durchaus doppeldeutig gemeint. Was ist es denn eigentlich? Und letztendlich sind wir bei der Datafizierung gelandet, setzen uns aber tatsächlich im Buch auch kritisch damit auseinander, weil gerade die Kolleginnen aus der Informatik sagen, ob das so der richtige Begriff ist, ich weiß nicht.
Was ist denn die, nicht 342 Seiten, aber vielleicht eine Minute Einführung,
genau,
was dahinter steht?
Ich versuche es zusammenzufassen. Also Datafizierung ist letztendlich, ich nenne es immer das Nebenprodukt der Digitalisierung. Es ist der Metaprozess, dass immer mehr Daten letztendlich für Bildung oder über Bildungssteuerung digital verfügbar sind. Das ist eigentlich sozusagen für Schule nichts Neues. Wir haben in der Schule schon immer mit Daten operiert. Aber im Bereich der Digitalisierung kommt jetzt tatsächlich neue Phänomene oder Aspekte dazu. Also es gibt immer mehr Daten. Also wir können unseren Alltag sozusagen nicht mehr ohne Daten gestalten. Daten fallen nebenbei an. Wenn wir googeln, googeln wir nicht nur nach Treffern, sondern hinterlassen auch ganz viele Daten über uns. Wir nutzen Software, wir nutzen Apps und vieles mehr. Es gibt neue Daten, Sensoren, Bewegungsdaten, all das ist sozusagen nochmal ein anderes Phänomen. Und dann das Relevante für Schule, die Daten können dadurch, dass sie digital verfügbar sind, miteinander in Beziehung gesetzt werden. Und jetzt natürlich ganz breit auch ausgewertet werden. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, was bedeutet das eigentlich für Lehren und Lernen?
Leute, die sich so vertieft mit was auseinandersetzen, können ja manchmal in die Zukunft gucken, jedenfalls ein Stück weit.
Ich würde sagen, ich nicht.
Wie weit sind wir denn sozusagen in dem Prozess? Würdest du sagen, naja, du kannst schon sehen, dass da überhaupt erst ein Teil erschlossen wird und noch ganz viel, weiß ich nicht, lauert, ist jetzt schon ein bisschen wertend gesagt. Oder würdest du sagen, nee, wir sind jetzt so mittendrin?
Ich kann nicht in die Zukunft gucken. So, wir können, glaube ich, über den Teich gucken. Da bin ich dann auch interessiert daran, was Martin dazu sagt, weil letztendlich andere Länder in vielen Dingen gegebenenfalls schon weiter sind. Was wir aber sehen, ist, dass das durchaus zunimmt. Also datenbasierte Steuerung ist letztendlich ein Phänomen, was wir seit mehreren Jahren in der Bildungswissenschaft extensiv diskutieren. Jetzt kommt die Digitalisierung hinzu. Damit gibt es natürlich ganz neue Möglichkeiten, Dinge auch zu machen. Und das wird zunehmen, das glaube ich schon. Inwieweit es dann im Bereich Predictive geht, also Vorhersagen zu treffen über Lernen, das ist ja dann immer die große Frage, die sich am Horizont so abzeichnet. In den USA hat man das in den Hochschulen lange auch versucht. Da, glaube ich, sind wir in Europa auch unter unseren Datenschutzregeln nicht ganz so weit. Aber ich glaube, die Auseinandersetzung damit, was sind denn Daten, wo fallen die an, was sagen die aus, wie setze ich die miteinander eigentlich sinnstiftend in Beziehung und wo nutze ich sie vielleicht auch nicht. Ich glaube, das sind Fragen, die werden die Schule in Zukunft tatsächlich berühren und auch diskutiert werden.
Martin, du hast Erfahrung als Schulleiter in Gütersloh und Silicon Valley. Jetzt nichts gegen Gütersloh, aber es ist wahrscheinlich eine andere Welt, stelle ich mir vor. Wie sieht das in deiner Praxisperspektive aus? Wie hast du das erfahren?
Ja, ich fange mal so bei der anderen Welt an und bei dem, wie ich das auch danach irgendwie versucht habe aufzuarbeiten. Wir haben ja in der DAPF diesen Kurs Digital Learning Leadership 2016 entwickelt. Mandy weiß auch Bescheid. Wir haben damals auch die Konzepte ausgetauscht. Und da war ein Modul, das habe ich von Anfang an gesagt, das muss da rein, das ist datengestützte Schule und Unterrichtsentwicklung, so haben wir es sogar genannt. Aber wir haben natürlich uns was ganz anderes da damals noch drunter vorgestellt. Das war einfach die Frage, wie kannst du Evaluation, die wir ja kannten, da gab es ja oder gibt es ja heute noch tolle Frameworks, wie kannst du Evaluation jetzt in der Schule wesentlich effektiver, effizienter, nutzerspezifischer machen. Wie geht es schneller, so dass du auch, also dass du nicht ein Vierteljahr brauchst, bis du was ausgewertet hast und so. Und da kam uns natürlich die Digitalisierung, spielte uns da in die Hände. Die deutsche Perspektive war ja eher von einem Albtraum geprägt, als die in einem Bundesland damals die Diskussion kam von Schüler-VZ, da war dann das erste Mal, dass Kollegen und Kolleginnen direkte Daten über ihren eigenen Unterricht kriegen. Und dann gab es ja konstruktiven Umgang damit. Es gab dann die Edgimo-Instrumente, viele andere Feedback-Instrumente. Und das war so die Welt, die mich hier begleitet hat. Und wir haben aber ganz schnell gemerkt, dass wenn man der Versuchung unterliegt, jetzt diese Potenziale des Digitalen zu nutzen, hat man so viele Daten, dass man nichts mehr damit anfangen kann. In Kalifornien war es eine andere Welt. Also die deutschen Auslandsschulen sind ja auch Privatschulen. Und ich war schon sehr herausgefordert, weil diese Schule und der Vorstand auch einforderten, dass wir die maßgeblichen Schulentwicklungsentscheidungen datengestützt hinterlegen können. Also das ging um die Frage, wie wettbewerbsfähig bist du als Schule, hängt davon ab, wie viele Menschen nimmst du auf, wie viele lehnst du ab, wie viele bringst du zum Abschluss, wie sind die Abschlusszensuren. Und da gibt es also heute, man kann ins Netz gucken und sich die Dashboards, das Annual Report angucken, wie differenziert, aber auch wie klar das aufbereitet ist mit einer bestimmten Strategie.
Was steht da zum Beispiel drin?
Da steht zum Beispiel drin, wie die Average Test Scores in den SAT-Tests in Mathe sind. Wichtiges Indiz. Da steht drin, wie hoch der Prozentsatz der Schüler und Schülerinnen ist, der in Colleges geht. Und dann auch in welche Colleges. Ja, also wenn du einen hast, der nach Stanford geht, dem müsstest du eine lebenslange Leibrente bezahlen, weil das für eine Schule ein riesen Marketingvorteil ist. Da stehen aber auch andere Daten drin über die Zufriedenheit, über das Community, über das Belonging, Sense of Belonging, also sehr viel Klima-Dinge stehen da drin und die werden eben in diesen strategischen Schulentwicklungsprozessen ganz systematisch eingesetzt. Und auch als Marketinginstrument, wir haben damals schon Plattformen gehabt, wo du vom ersten Telefonanruf an der Schule bis zur Graduation eine Family Journey sozusagen angelegt hast. Die Eltern und die Kinder und die Lehrkräfte und die Vorstandsmitglieder haben sich auf Plattformen eingeloggt, wurden profilbasiert in ihre Bereiche weitergeleitet. Du konntest also sehen, wie ist der Datentraffic. Ich war völlig geflasht, als ich die erste Analyse unserer Webseite sah und der Klicks. Und das war so die Welt, die mich da umgab. Und was natürlich in den 6 Jahren auch passiert ist, und das haben wir live miterlebt, weil es ja einen wahnsinnigen technologischen Fortschritt gab. Daher, dass man plötzlich in der Lage war, Daten in Echtzeit auszuwerten. Also wir hatten die Familien, die in der Automobilindustrie gearbeitet haben und einer hat uns erzählt, wie er eben das erste, ich sage jetzt nicht die Marke, wie er mit dem deutschen Wagen autonom von San Francisco nach L.A. gefahren ist. Und wenn der ankommt, dann hat er Millionen an Testdaten, die aber das Auto in Echtzeit auswertet, um darauf zu reagieren. Und das ist neu. Und das wird, da kommen wir vielleicht nachher auch drauf, das wird in den USA oder ganz speziell in Kalifornien auch wirklich eingesetzt, um Kompetenzmessungen zu machen, um sehr interaktiv mit Daten auch im Interface Mensch-Maschine umzugehen. Und da würde ich sagen, sind wir noch nicht.
Was ist in Gütersloh davon noch übrig geblieben?
Also es ist ja nicht so, dass wir keine Daten erheben. Auch wir sind eine selbstständige Schule. Also wir haben sehr viele Haushaltsdaten, Stellenbewirtschaftung und so weiter. Da sind wir, glaube ich, auch als Schulleitung sehr gefordert. Da wir von Anfang an auch auf Lernmanagementsystemen gearbeitet haben, wo auch ein ganz starker Impuls aus Kalifornien kam, haben wir schon gesehen, dass man auch bestimmte lernkulturelle Dinge erfassen kann. Also du kannst fragen, wie viele Menschen nutzen das System. Dann ein Jahr später fragst du, welche Funktionen nutzen sie im System. Dann freust du dich, wenn da zum Tragen kommt, dass da nicht nur das PDF hochgeladen wird, sondern dass auch die Feedback-Tools genutzt werden. Also da haben wir schon Daten genutzt, auch in Evaluationsprozessen, aber recht sparsam. Dann haben wir natürlich Vera und da fängt es aber schon an. Da werden Daten erhoben, aber das Interpretationsschema liegt nicht fest. Und das ist teilweise sehr gefährlich. Ja, also die 8a schneidet besser ab als die 8b, was ist da los? Wenn du die Frage im Kollegium stellst, hast du ein Problem. Da kommen wir ganz schnell an die Grenzen. Dann haben wir natürlich auch Schulinspektionen, auch diese Dinge. Du kannst jetzt Dinge auch quantitativ natürlich ermitteln. Du hast Beobachtungen aus deinen Unterrichtsbesuchen, die du auch qualifizieren kannst. Du hast Abschlussnoten. Nur das Ganze ist nicht zielgerichtet. Es ist nicht systematisch auf ein Schulziel hingerichtet. Noch nicht. So dass man sich letztlich dran robbt, auch an die Kommunikation darüber. Und wo wir auch noch nicht sind, ist, Daten zu erheben in einem partizipativen Prozess, also diejenigen, die Subjekt der Daten oder dieses Objekt der Datenerfassung sind, vorher mit einzubeziehen, was denn für sie auch ein Erkenntnisinteresse wäre.
Da sind jetzt, glaube ich, schon ganz viele Sachen drin. Wir fangen mal optimistisch an. Was ist die Verheißung dahinter, warum das tatsächlich diesen Trend gibt? Das eine, Mandy, hast du schon gesagt, weil die Daten überhaupt da sind.
Genau.
Aber man verfolgt das ja tatsächlich so halbwegs zielgerichtet. Warum?
Ja, also ich hoffe, dass man es halbwegs zielgerichtet verfolgt. Ja, letztendlich ist es ja so alt wie Schule. Noten sind letztendlich Datafizierung von Leistung. Auch da versuche ich irgendwie Schülerinnen und Schüler einzuteilen in eine Range zwischen 1 und 6. Und wie interpretativ das ist, merken wir spätestens, wenn wir das Land wechseln und die Schweiz gucken, dann ist die 6 plötzlich die beste Note. Und da merken wir schon dran sozusagen, dass das, was wir vermeintlich übersetzen, ja durchaus eine Interpretation von Wirklichkeit ist. Das ist sozusagen die Frage, die dahinter steckt, nämlich die Frage, was messe ich denn da eigentlich, wenn ich messe? Jetzt habe ich deine Frage nicht ganz
Das fand ich auch viel interessanter als meine Frage.
Sag nochmal zurück.
Der Notenspiegel war sozusagen das erste, vielleicht in unserer Schulkarriere sichtbare Datafizierungs.
Nee, ich würde früher anfangen, tatsächlich. Es gibt einen schönen Artikel von Sieglinde Jornitz, wo sie nochmal historisch es herleitet mit dieser Meritentafel, die vor den Kirchen mal hing, wo für die Kinder weiße und schwarze Nägelchen eingeschlagen wurden für Verhalten. Also weißer Nagel für tolles Verhalten und schwarzer Nagel für ein schlechtes Verhalten. Und ich glaube, solche Versuche, Verhalten auch in irgendwie sichtbare Daten zu übersetzen, die gab es schon immer, seit wir irgendwie auch versuchen zu erziehen. Und Pädagogik ist Optimierung in vielen Fällen. Also müssen wir natürlich auch die Phänomene, die wir betrachten, in eine gewisse Art und Weise übersetzen. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Und dafür gibt es eine mannigfaltige Differenzierung. Wir sind schnell immer dabei zu sagen, wir nehmen es numerisch, so und so viel Prozent, und haben so eine vermeintliche Objektivität der Zahlen und vergessen dann, und das ist sozusagen die große Kritik auch der ganzen evidenzbasierten Bildungssteuerung, was heißt es denn eigentlich? Was sagt mir diese Zahl, die da jetzt da steht? Aber das Phänomen ist sozusagen nicht neu. Hinzu kommt, glaube ich, und das ist das, wo es, glaube ich, interessant wird, jetzt, wenn diese Datentools im Einsatz sind und digitale Daten vorliegen, weil dann wird es nochmal schneller, größer, vermeintlich objektiver. Also ich diskutiere mit vielen Lehrerinnen und Lehrern, die mir dann sagen, ja, aber das Tool sagt mir doch, der kleine Matthias hat das so und so gemacht, und dann ist der in einem gewissen Range drin. Und da, glaube ich, werden die Fragen spannend.
Ja, ich erinnere mich an den Titel. Ich habe den Aufsatz ehrlich gesagt nicht gelesen, aber in dem Sammelband, den ich vorhin erwähnte, war, du hast noch 12 Lernlücken.
Genau.
Gucken wir aber tatsächlich noch einmal davor, bevor wir sozusagen alle Schwierigkeiten aufdröseln und hoffentlich auch Ideen haben dazu, nochmal auf die Idee dahinter, warum das denn das Schulsystem besser machen könnte oder genau. auch eine einzelne Schule besser machen
Letztendlich,
könnte.
Letztendlich, also besser machen ist, du hast einfach eine Sichtbarkeit von Phänomenen. Du kannst damit reflektieren, du kannst damit Entscheidungen treffen, du hast einen Anhaltspunkt.
Wer ist Mann in euren Beschreibungen gerade?
Alle, die an Bildung beteiligt sind. Also ich glaube, wir sehen die Datenentwicklung, ja, kannst du mich gerne ergänzen, von der Bildungssteuerung sozusagen in den Ministerien, die natürlich erwarten, dass in den Schulen Daten produziert werden, um eine bestimmte Entscheidung zu treffen, über die Schulleitung, die massiv aus unseren Forschungsprojekten haben wir immer wieder zurückgemeldet bekommen, das ist unsere Hauptarbeit, Daten sammeln in einer gewissen Art und Weise, damit betroffen sind, bis hin zu Lehrerinnen und Lehrern, die natürlich im Unterricht gucken und Daten sammeln, wie kann ich letztendlich Kinder optimal fördern.
Ja, ich will es mal einmal so als aus der Schulleitungsperspektive auf so ein regionales System übertragen. Mhm. Das ist zum Beispiel total wichtig bei der Gestaltung von Übergängen. Ja, du, da fängst du an, über Daten zu sprechen. Und interessant wird das, wenn du jetzt die Grundschulgutachten siehst. Wir haben im Einzugsgebiet 17 Grundschulen und wir kriegen Daten von 17 Grundschulen und auch Benotungen. Und da ist ja die Kunst, jetzt nicht die objektive Zahl alleine zu nehmen, sondern die erste Zusammenhänge herzustellen zwischen den Kommentaren und den Noten. Und jetzt geht es ja nicht darum, einen Standard zu hinterfragen, sondern es geht ja darum, den Standard zu verstehen. Und das ist das, womit wir in Schule auch sehr beschäftigt sind. Im Moment in unserer Schule ganz, also wie in vielen anderen auch, es geht um die Kultur der Digitalität. Wir haben gemerkt, dass wir mit dem Messen von Leistungen einen wichtigen Bereich abdecken. Und ich kann sehen, wenn sich hier Schulleistungen numerisch auf einen Schüler bezogen verschlechtern, dann ist ein Indikator, genauer hinzugucken und zu fragen. Womit wir aber jetzt auch beschäftigt sind, ist, wie gelingt es uns denn, wenn ich 14 Kolleginnen habe, die eine Mittelstufenschülerin betreuen, nehmen wir jetzt mal Emma, 14 Kolleginnen gucken auf Emma und übermorgen ist Elternsprechtag. Und wie schwierig ist jetzt der Informationsfluss, damit die Klassenleitung den Eltern von Emma und Emma in dem Gespräch was erzählen kann. Und da bist du ganz schnell eben bei diesen überfachlichen Kompetenzen und ganz schnell bei Erklärungsversuchen für die Numerik, die hinter Zahlen steht. Und jetzt wird's richtig spannend, wenn du jetzt versuchst, überfachliche Kompetenzen erstmal zu definieren, an der du selbstständiges Lernen beispielsweise siehst. Wenn du das in der Schule vom Gymnasium machst, dann hast du in jeder Abteilung mindestens 10. Und wenn du jetzt von jedem Kollegen erwartest, so optimistisch waren wir mal, wir haben es dann von 10 auf 6 reingedampft, wenn du jetzt von jedem Kollegen eine Aussage dazu erwartest und dass er das einmal im LMS irgendwo markiert, dann hat ein Kollege, der 2 nicht schriftliche Fächer hat und ca. 250 Schüler, der macht ungefähr 3000 Klicks. Und dann stellt sich die Frage nach Aufwand und nach dem Ertrag, den ich hinterher habe. Und die Frage ist, machst du nicht am Ende deine Klicks einfach alle in der Mitte, damit es schneller geht? Und das zeigt so diese Subjektivität, aber das ist ein Riesenansporn. Und ich habe da eben diese Vision, weil wir das in Kalifornien gesehen haben, in der Old School und auch in der Khan Executive Lab Schools, da haben die Schüler und Schülerinnen ja Daten auf den Systemen hinterlassen. Die haben ja gearbeitet an Projekten. Und die Software hat eben Arbeitsverhalten beschrieben. So und so oft angefangen, vor allen Dingen aufs Video zugegriffen oder wie auch immer. Und diese Überblicke, die sind dann in einem Dashboard gesammelt worden und dienten dann den Kollegen auch zur Beratung und zur Diagnose. Und das fand ich eigentlich einen sehr, sehr guten Weg, um diese Zahlennumerik in Beziehung zu setzen, eben auch mit, ja, welche Verhaltensmuster kannst du so beschreiben, dass du sie datenmäßig auch nutzen kannst. Aber das ist eine wirklich sehr problematische und sehr interpretationsbedürftiger Ansatz, aber ist natürlich für die Steuerung pädagogischer Prozesse im Klassenzimmer nicht unwichtig.
Und da würde ich, glaube ich, gerne reingehen, weil tatsächlich, ja, also das, da gibt es die Forschung irgendwie von Felicitas McGilchrist, die sich diese Dashboards genau anguckt, nämlich mit der Frage, was steckt denn da eigentlich drin? Und was für normative Ansprüche werden letztendlich in diesen Dashboards sichtbar? Also oft arbeiten die ja...
Können wir ganz kurz einschieben für Leute wie mich, die noch nie ein Dashboard gesehen haben?
Das glaube ich nicht. Wir haben, glaube ich, alle schon mal Dashboards gesehen als Lehrer oder Lehrerin. Auf jeden Fall im Learning-Management-System hat man einen Überblick, keine Ahnung, über Zugriffszahlen. Wer greift eigentlich wann auf welche Inhalte zu? Ich kann schauen, wer hat was bearbeitet. Also ich sehe eine Übersicht, keine Ahnung, die Hälfte der Klasse hat die Arbeitsauftrag 3 noch nicht gemacht. Und das wird mir möglichst einfach grafisch dargestellt auf diesen Dashboards, dass ich das als Lehrperson auf einen Blick im Idealfall sehen kann und dann weiß, okay, so ungefähr sieht meine Klasse aus. Wenn ich Lernsoftware nutze, kann ich genau schauen, wer hat welchen Score in welcher Aufgabe beispielsweise gehabt, kriegt das angezeigt und meistens sehr einfach. Und genau diese Einfachheit ist auf der einen Seite gewünscht und auch irgendwie Ziel, auf der anderen Seite natürlich aber auch die Frage, was fällt unter den Tisch, wenn ich das sozusagen so einfach habe, weil das vielleicht tatsächlich komplexer ist. Zum anderen darin aber auch, Felicitas sagt das immer so schön, Werturteile verknüpft sind, indem wir so ein Ampelsystem, ist ja ganz klassisch rot, gelb, grün. Der Schüler wird dann als rot markiert, oh, da muss ich genauer hingucken, oder als gelb markiert. Die Grünen sind eh meistens unproblematisch, die werden durchgewunken. Das markiert natürlich Schülerinnen und Schüler, klar, haben wir im normalen Leben auch. Aber die Frage stellt sich ja, ab wann wird der eigentlich gelb? Und wo muss ich das denn ansetzen? Und wer setzt sozusagen diese Grenze, wann Schüler gelb oder rot werden? Und das zu reflektieren auch, dass da natürlich auch Annahmen in der Software drinstecken. Das ist, glaube ich, was aus meiner Perspektive gerade für Lehrerinnen und Lehrer relevant wird, weil sie natürlich mit dieser recht einfachen Rückmeldung auch schnell agieren können. Aber dann manchmal so meine Befürchtung, das Reflektieren darüber verloren geht, was sehe ich denn da eigentlich vor mir?
Das ist die Frage auch zwischen deskriptiver und normativer Setzung. Also wir haben Systeme gesehen, die deskriptiv angelegt waren und die spezifisch gesteuert haben und vorbereitet haben, ein Beratungsgespräch zwischen einer individuellen Schülerin und einer Lehrkraft. Und so verstehe ich es auch immer. Und die Schwierigkeit, mich geht es mal so in meiner Schulleitungskarriere, als wir dann zur Jahrtausendwende, haben wir uns ja mit Differenzierung beschäftigt, nochmal auf einem anderen Level. Wenn ihr euch erinnert, Frau Paradies Cornelsen hatte ja ein sehr ausgefeiltes System der Differenzierung da gemacht, kamen die Lerntheken, das war in Folge von Klippert, die Lernspiralen kamen auf, also da war schon ja ganz stark dieses selbstregulierende Element war da drin. Und das waren immer tolle, inspirierende Tage, auch mit den Kolleginnen. Vor allen Dingen, wenn man diese Instrumente vorstellte, dann war natürlich klar, oh ja, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Das ist in der analogen Welt auch wirklich komplex. Alleine die Anzahl an Laminierfolien, die man da so braucht. Aber dahinter steckte noch was anderes. Und die Stimmung an diesen Tagen kippte immer an der Frage, aha, wie entscheide ich denn jetzt, wer was macht? Und sind die Schüler und Schülerinnen in der Lage zu entscheiden, was sie jetzt machen? Und an der Stelle ist dann der Tag ja fast zu Ende und dann kriegst du so en passant gesagt, ja, das ist jetzt eine Frage der Diagnostik. Und da bist du in der analogen Welt verloren. Weil das sage ich auch immer wieder in allen Veranstaltungen, wenn man dazu gefragt wird, es ist einfach illusorisch zu glauben, dass du am Montagmorgen eine Lerngruppe siehst, 15 verschiedene Leistungsprofile und sozioemotionale Profile und alles, was dazukommt, auswertest und am Mittwochmorgen mit, sage ich mal nicht mit 15, aber mit 5 oder 6 verschiedenen Aufgabenpäckchen kommst. Das ist unrealistisch. Und da hilft natürlich eine Datenanalyse, die systematisch auf Selbstwirksamkeitserfahrung abzielt. Die könnte helfen, um diesen Prozess erheblich zu befördern und den Kollegen auch eine Basis zu geben, einmal zur Diskussion über was will ich eigentlich wissen und dann zweitens auch eine Basis für die Rückmeldung zu geben.
Das braucht aber Zeit, vermutlich. Ja. Und was ich im Moment beobachte, ist, dass Schule keine Zeit hat. Und ich bringe das deswegen in die Diskussion, weil ich glaube, dass viele dieser datengetriebenen Auswertungstools, adaptive Lernsoftware und was auch immer, tatsächlich ja dieses Versprechen haben, nutzt mich und dann spart ihr Zeit. Und diese Auswahl, welches Kind kriegt dann eigentlich was, dann nicht mehr die Lehrperson trifft, sondern die Software automatisch. Und der Lehrer, die Lehrerin sozusagen nur noch zum Manager wird, sozusagen, was meldet mir das System zurück, welche Aufgaben muss ich dem kleinen Karl geben und der kleinen Hanna und dem kleinen Murat und damit sich gar nicht mehr auseinandersetzt, weil die Zeit einfach fehlt. Und das ist so ein Punkt, wo ich glaube, da wird es spannend für Schule, weil eigentlich brauchen diese ganzen diagnostischen Fähigkeiten ja auch Reflexionszeit und die haben Lehrerinnen und Lehrer oft nicht.
Ich komme ja gerade von der Tagung mit dem John Hattie, der ja vorgestern in Heilbronn und heute Morgen in der Landesvertretung von Baden-Württemberg war. Und da wurde auch nach Zeit gefragt und er hat eben berichtet von Bezirken in Neuseeland, die 4-Tage-Woche haben und am 5. Tag wird entwickelt. Die Schüler und Schülerinnen sind 5 Tage in der Schule, aber die Lehrkräfte arbeiten 4 Tage mit den Kindern und am 5. Tag entwickeln sie. Und diese Modelle habe ich in allen Reformschulen im Silicon Valley gesehen, weil das genau der Faktor ist. Du brauchst Zeit für den Austausch und du musst ja das erarbeiten und das ist eben ein Entwicklungsprozess. Und dann ist ja immer die Frage, wo setzt du es ein als Diagnose und Therapie? Ich finde beides, also wenn man Hilbert Meyer spricht sehr pragmatisch von der Individualisierungsfalle. Wir sehen das, dann machst du Anton oder dann machst du Betamax und so weiter und so fort. Und dann ist ja immer die Frage, wo ist jetzt denn die Lehrkraft? Und wir haben das mit Fiete AI bei uns an der Schule, diskutieren das auch. Natürlich, das ist geniales Feedback.
Sag mal kurz.
Fiete AI ist dieses KI-Feedback-Tool. Du hast eine KI, da ist hinterlegt ein Erwartungshorizont, den die Lehrkraft eingibt. Und mitgestaltet, dann geben die Schüler und Schülerinnen, bearbeiten ihre Aufgaben am Rechner und Fiete AI gibt Feedback, kriterienbezogen, nach dem, was die Lehrkraft vorher hören möchte. Und das macht sie auf einem sehr hohen Niveau. Wir machen aber die Beobachtung, dass wenn dieses Feedback, was die Maschine gibt, nicht komplettiert wird mit einem beziehungsstiftenden Dialog zwischen der Lehrkraft und den Schülern und Schülerinnen, das verpufft. Und die damit auch nichts anfangen können, weil es inflationär ist. Und weil sie es einfach nicht produktiv hinterher für den Lernerfolg nutzen. Ich habe mit dem Programmierer der Weiterbildungsprogramme von Adobe Gelegenheit gehabt, darüber zu sprechen. Die machen das in den Weiterbildungsprogrammen völlig entpersonalisiert und gehen davon aus, dass bei den Kolleginnen und Kollegen im Prinzip so eine Selbstwirksamkeitserfahrung einsetzen, dass die dann selber sich verändern in ihrem Lernen und in ihrem Verhalten. Und dieser Schritt, der ist nicht nachweisbar. Das ist einfach nicht nachweisbar.
Schulentwicklung. In welchen Kontexten würdet ihr sagen, gibt es Hoffnung oder auch Schwierigkeiten, wenn wir auch auf der Ebene über mehr Daten und mehr die Eigenschaft, dass Daten als irgendwie ein stützender Pfeiler in diesem System gesehen wird, gesetzt wird? Habt ihr da eigene Erfahrungen, Forschungsperspektiven?
Magst du anfangen mit eigenen Erfahrungen, praktischen?
Je einfacher, desto besser und auf das gerichtet, was mich wirklich interessiert. Und da fand ich jetzt heute auch den Hattie-Vortrag nochmal, der fokussiert völlig auf Klima. Der sagt, darum geht's. Die Unterrichtstechnologie von Lehrerin A zu Lehrer B, die Art des Unterrichtens mag gleich sein, und man stellt unterschiedliche Ergebnisse fest. Und er führt das zurück auf Klima, auch auf die Frage, wie angeregt werden die Schüler und Schülerinnen. Und ich glaube, dass wir in Deutschland mittlerweile Unterricht so granuliert analysieren, dass wenn wir in diesen Qualitätsanalysen diese Unterrichtsbeobachtungsbögen sehen, das ist ein solches Monstergefüge von Daten, die erhoben werden, dass es wahnsinnig schwer ist, da Rückschlüsse draus zu ziehen für die Lehrkraft. Und entscheidend ist ja, und das sehe ich total positiv. Du holst das erstmal aus der Welt des Subjektiven raus. Du sagst, pass mal auf, wir sitzen alle in einem Boot und wir können jetzt gucken, haben sich Dinge verändert? Ist ja gar nicht, ob sie sich verbessert haben. Vielleicht haben sie sich auch verschlechtert. Und das muss aber verständlich sein. Und wenn du zu viele Parameter auf einmal in den Blick nimmst, dann überlässt du eine sehr komplexe Interpretation einem Individuum und hoffst, dass sich das Verhalten im Klassenraum ändert. Und da müsste man nochmal genau hinschauen, welche Fragen zielen da eigentlich drauf ab und mit welchen Ergebnissen erreichst du in der Schule, dass die Praxis sich ändert, weil darum geht's.
Und welche Form von Daten brauchen wir dafür? Ja. Weil die Frage ist dann tatsächlich, brauchen wir dafür die Leistungsdaten oder müssen wir nicht andere Daten in Wert setzen? Beziehungsweg, wie messe ich sozusagen oder wie operationalisiere ich Beziehungsgeschehen in der Schule? Da sind wir dann ganz weit sozusagen von dem weg, was unter dem Begriff Datafizierung letztendlich aktuell diskutiert wird, was aber genauso wichtig ist, nämlich die Frage der Operationalisierung, der Sichtbarmachung. Gleichzeitig sind das Phänomene, die in diesen digitalen Umgebungen vermutlich nicht zum Tragen kommen, weil letztendlich, klar, in einem digitalen Learning Management System sehe ich nur das, was digital passiert. Das, was außerhalb passiert, sehe ich nicht als Lehrkraft. Wenn ich mich dann in der Beurteilung darauf verlasse, was mir das Dashboard anzeigt, lasse ich ganz viel aus dem Blick, was sonst für die Schule aber hochrelevant ist. Und dieses in Verhältnis setzen des sozusagen digitalen Datenschatzes, den ich habe, zu den anderen, das halte ich für total relevant. Und gleichzeitig können wir im Moment oder sehen wir und die Gefahr des Überspannens auch mit Daten. Ich berichte ganz oft aus dem digitalen Klassenzimmer in Kaiserslautern vom DFKI, wo man dann so mit Armbändern arbeitet, um irgendwie den Puls zu messen, hier mit Schweißmessung, mit Eye-Tracking, um möglichst viele Daten zu sammeln mit der Frage eigentlich, wozu? Also was sagen mir diese Daten eigentlich aus? Wozu will ich die nutzen? Und ganz plakativ gefragt, können gute Lehrpersonen das nicht auch ohne dieses gemessene Widerstandsfähigkeit der Haut sehen, dass ein Kind sich vielleicht irgendwie gerade angestrengt hat oder ähnliches? Also da auch nochmal kritisch zu sein.
Ja, das ist für mich auch ganz dystopische Vorstellung gewesen. Wir waren in den USA auch damit konfrontiert. Dort wurde ja diese Software entwickelt, genau. Eye-Tracking und so weiter und so fort. Und mir hat das Gänsehaut gemacht, wenn ich mir vorgestellt habe, dass das in der Schule eingesetzt wurde. Aber es wurde eingesetzt. Die Oldschool hat den emotionalen Status einer Schülerin erfassen wollen, sage ich mal, wenn sie irgendwo da war. Und da war WLAN im Klassenzimmer und die Eltern konnten auch schon auf der Busfahrt in Echtzeit. Also ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Das war nicht so mein Punkt. Ich habe einen Aufsatz nochmal gelesen, auch aus den Sammelbändern, aus der Literatur, und das fand ich total interessant. Da wurde so ein tutorielles Mathematiksystem analysiert. Und da waren Feststellungen drin, die mich auch 2016 schon geleitet haben, als wir über das Thema LMS gesprochen haben. Wir sind in Deutschland sehr inhaltsfokussiert, sehr curriculumfokussiert, sehr inhaltsfokussiert, und deshalb hängen wir auch sehr stark an der Nadel von Schulbuchverlagen. Und da war natürlich die Versuchung groß, die ganze Materialität und die Lernprozesse und die Lernarrangements auf einem System abzubilden. Und dann macht das System das. Und ich fand es jetzt total interessant, wie die interviewte Kollegin darauf reagierte. Ich habe damals, als wir mit Zoom sprachen, Zentrale für Unterrichtsmedien, die waren manchmal ein bisschen enttäuscht, dass das nicht mehr Abnehmer fand, diese fertigen Sets. Ich habe immer gesagt, als Kollege, nehme ich mich mal als Musikkollege, ich habe mich immer als Jäger und Sammler verstanden. Jetzt alle Copyright-Leute hören jetzt weg. Ich hatte alle Musikbücher, wir hatten 4 Sätze im Klassenzimmer und ich habe mir mit Schere und Stift und das zusammengeschnitten, was meine 7C morgen brauchte. Und das hat sich digital nicht geändert. Und das bestätigt die Kollegin. Die sagte, an der Stelle, wo sie gelernt hat, dass sie in dem System nicht den kompletten kohärenten Entwurf nehmen kann, sondern dass sie A und B miteinander kombinieren kann, da fand sie es nur wiederum cool. Und das zeigt nochmal, dass, aber da muss man jetzt international auch sehr vorsichtig sein. Deutsche Kolleginnen und Kollegen sind extrem gut ausgebildet, haben eine pädagogische Ausbildung, eine fachwissenschaftliche Ausbildung und können diese Entscheidung sehr kompetent treffen. Das ist in anderen Ländern anders. Wir haben in den USA extrem passionierte, leidenschaftliche Pädagoginnen, den Beziehungsgestaltern, die brannten für ihr Ding, die aber selbst auch von sich sagten, diese fachdidaktische Ausbildung, so wie wir sie hatten, haben die nicht. Und da war natürlich die Versuchung sehr groß, dann auf digitale Systeme zugreifen, die dann die Lehrperson an der Stelle ersetzen, wo wir immer sagen würden, die Beauty der Pädagogik liegt doch darin, dass ich den Lernweg auch designe. Als Lehrkraft.
Aber genau das wird doch jetzt ganz oft sozusagen versucht zu umgehen. Also ich komme gerade aus dem Panel Digitalpakt Schule, KI in der Schulentwicklung. Und da haben die Kollegen aus der Schule berichtet, ja, das Tolle, was sie an Phobis jetzt tatsächlich mögen, ist, dass er automatische Aufgabenblätter erstellt. Mhm. Das heißt, da wird sozusagen genuin die Aufgabe der Pädagoginnen und Pädagogen abgegeben an das Tool. Es gibt Entwicklungen, die automatisch sozusagen mit 3 Klicks dir einen Lernmanagementkurs zusammenbasteln, ohne irgendwie eine konkrete Analyse zu machen. Und da denke ich, auf Basis von Daten, da sind wir wieder beim Thema, nicht, dass wir hier irgendwie abschweifen, aber da frage ich mich tatsächlich, was ist die genuine Aufgabe des Lehrers, der Lehrperson, wenn das dann plötzlich, ich sage es mal ganz flapsig, die Maschine übernimmt.
Den Prozess gab es ja früher auch schon.
Genau.
Was uns Angst macht mit der KI, ist die Skalierung. Mhm. Und da es so schnell geht, wird die Versuchung größer. Da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube aber schon, dass da auch noch ein Stückchen Beachtung gegeben. Also ich gehe mal nochmal in die USA.
Mhm. Gerne.
Da gab es ja in den 90er Jahren den No Child Left Behind Act, der, glaube ich, noch unter der Bush-Administration vergeben worden ist. Und ich vergleiche das mal mit unserem Startchancenprogramm. Es war die Einsicht, wir verlieren hier ganze Bevölkerungsschichten, vor allen Dingen in bestimmten Gebieten. Und es muss verändert werden. Und dann kam ja Datafication in den USA auf. Und da gab es in den USA einen sehr stark von Stiftungen getriebenen Schwerpunkt, nämlich die Charter Schools. Und wenn ihr die Gründung der Charter Schools in den Anfangsphasen waren die, die gesagt haben, wir gehen jetzt datenbasiert vor. Und als Konsequenz gab es dann diese Innovation Teach to One und die ganzen tutoriellen Systeme und ganze Schulen, die ja so dann gearbeitet haben. Und das hat aber zu einem sehr interessanten Effekt geführt. Da, anders als bei uns, die eingesetzten Instrumente auch Teil des Unterrichts waren, hast du plötzlich eine Kultur geschaffen, die Teaching to the Test brachte. Da dann auch noch in Beziehung gesetzt wurde das Prinzip der Accountability der Schule für ihre Ergebnisse, war natürlich klar. Also wenn ich hier Kohle haben will, dann muss ich hohe Testscores haben und dann muss ich meine Schüler und Schülerinnen darauf vorbereiten, dass sie das Design beherrschen, was sie können. Und ich glaube, das sollten wir uns einfach angucken, dass wir nicht den gleichen Fehler machen, weil natürlich das System dir die Aufgabenkultur diktiert.
Also abgeschwächt haben wir das bei PISA gesehen, glaube ich, in einer gewissen Art und Weise, was dann plötzlich in Wert gesetzt wurde, welche Fächer wichtig waren, sind die am Ende getestet wurden. Hm. Und da merken wir auch, dass Daten natürlich auch in Wirklichkeit, in Schulwirklichkeit eingreifen.
Ja. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber das System macht ja nochmal das nach, was wir sozusagen auf Unterrichtsebene schon gemacht haben, nämlich, dass sich alles danach ausrichtet, was gemessen wird. Haben wir auf dem Unterricht schon gehabt, anhand von Aufgabenprüfungen, Noten. Und das haben wir auf Systemebene jetzt nochmal. Vielleicht beleuchten wir das nochmal. Was findet Bildungsadministration und Bildungspolitik an dem Thema attraktiv?
Ich glaube, dass es Einsicht gibt, vermeintliche Einsicht in ein System, was eigentlich sich nicht wirklich gut beobachten lässt. Weil die Frage ist ja, das versuche ich meinen Studierenden immer beizubringen, was ist Lernen? Lernen kann ich eigentlich nicht beobachten. Ich kann es irgendwie erschließen, aber ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, der Jöran lernt jetzt hier ganz viel, sondern ich muss es irgendwie operationalisieren. Und diese Schwierigkeit, glaube ich, haben wir auch auf Seiten der Bildungsadministration zu operationalisieren. Was passiert denn da in Schule eigentlich? Auf ganz unterschiedlichsten Ebenen. Und ich glaube, je mehr wir auch unter Rechenschaftslegung stehen, und das sind Bildungsadministrationen, wohin fließt das knappe Geld, desto mehr sind wir natürlich auch sozusagen gewillt daran, das vermeintlich objektiv, neutral in gewisse Dinge zu investieren oder halt auch nicht zu investieren.
Mhm. Ich würde jetzt vermuten, dass jemand aus einer Bildungsadministration jetzt sagen würde, na, es geht jetzt nicht nur um knappe Mittel, sondern auch, wo ich unterstützen kann.
Na klar.
Möglicherweise. Ist es oder wie sehen konstruktive Wege aus, wo man sagen kann, das sind tatsächlich sinnvolle Ansätze, wo man nicht in eine Falle tappt, tatsächlich am Ende nur so zu vereinfachen, dass es vielleicht am Ende 10% günstiger ist? Aber das ist auch alles im Ergebnis. Ich meine, ist auch schon nicht schlecht, wenn alles andere gleich bleibt. Aber möglicherweise habt ihr höhere Ziele.
Ja, also letztendlich, ich mache es immer an einem Beispiel fest, Beispiel Bettermarks. Du hattest es ja schon angesprochen, also ein Mathematikprogramm, was privatwirtschaftlich betrieben wird, aber von vielen Bundesländern gekauft wird und ganz viele aggregierte Daten von Schülerinnen und Schülern hat, wie man Mathematik lernt. Die sitzen auf einem wahnsinnigen Datenschatz, nämlich auf der Frage, wie lernen Kinder eigentlich in unterschiedlichen Bundesländern Mathematik? Der Datenschatz liegt aber sozusagen beim Unternehmen. und nicht in der Bildungsadministration und Verwaltung. Und wenn ich sozusagen sage, ich möchte Bildung verbessern, wo es nicht nur um Einsparungen geht, sondern auch vielleicht Lehrpläne anders schreiben, Unterstützungsangebote formulieren, LehrerInnen-Fort- und Weiterbildung datengestützt zu verbessern, dann hätte ich gesagt, haben wir da ganz viele gute Daten, die aber überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Und dieses Verhältnis sozusagen, wer hat denn eigentlich welche Daten über welche Prozesse in Schule, das ist für mich durchaus ein Thema, was in der Bildungsadministration, finde ich, noch so ein bisschen brach liegt, wo ich denke, da müsste man nochmal drüber reflektieren. Was bedeutet das denn eigentlich?
Das ist eine ethische Fragestellung und das hängt natürlich mit unseren Geschäftsmodellen zusammen und wie wir das machen. Wir haben ja deshalb auch, diskutieren ja immer wieder beim Digitalpakt, sollen die EdTech-Unternehmen an einem Tisch sitzen oder nicht. Und ich will einfach nochmal, nicht, dass ich eine abschließende Meinung dazu habe, ob ich das gut finde oder nicht. Aber was haben wir erlebt? Wir haben Max Ventia erlebt in den USA, ehemaliger Google-Executive, der als Familienvater mit ein paar anderen Vätern gesehen hat, so kann es nicht weitergehen. Ich würde meine Kinder nicht in so eine Schule schicken, so eine traditionelle, ich mache jetzt meine eigene. Und die ist getrieben von dieser Zukunft, die in der virtuellen digitalen Welt liegt. So, und dann macht sich diese Schule, die hat 9 Schulgründungen und Ventia wird so ein bisschen sowas wie der Messias der Pädagogik. Jörg Träger hat das in seinem Buch da Digitale Bildungsrevolution auch wunderbar beschrieben. Die Schulen sind alle ausgebucht, alle überbucht und dann macht er das 10 Jahre. Und dann schließt er eine Schule nach der anderen, weil er sagt, wir haben ihn damals besucht auf so einer Stiftungsbildungsreise, er sagt, das ist alles viel zu anstrengend. Da hast du die Eltern und dann musst du dich ums Gebäude kümmern und so. Aber sie hätten jetzt letztlich rausgezogen, was für sie wichtig ist in der Softwareentwicklung. Das ist total, fand ich, mega interessant. Du hast also in einer Laborsituation Software entwickelt und jetzt kommt der Prozess der Generalisierung und dann ist diese Software aber verkauft worden an den Staat Kalifornien und an die School Districts, die dann damit weitergearbeitet haben. Das heißt, auf dem Weg von Privatwirtschaft zum Staat ist extrem viel Innovation entstanden und hat sich wirklich was bewegt. Interessant finde ich aber die Erfahrung, und das ist ja ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht angeschnitten haben, das ist ja so die Frage, ob Datafication ein Schlüssel zur Chancengerechtigkeit ist. Du siehst jetzt bei ICLS, wie wunderbar Birgit Eichelmann jetzt hier den Finger in die Wunde legen kann und sagen kann, hier ist der Divide größer geworden und nicht kleiner. Und jetzt mal auf Schulentwicklung bezogen. Teach to One, New Classrooms, hat ja in New York eine Schule gegründet und in vielen anderen Schulen. Wir haben es uns in Oakland, San Francisco angeguckt. Und die Ergebnisse waren mega beeindruckend, weil das tatsächlich geglückt ist, ganz viele Schüler und Schülerinnen, die abgehängt waren, ins Mittelfeld zu holen. Also die hast du wieder an Bildung angeschlossen. Der School District von Mountain View hat dann irgendwann auch entschieden, das System zu kaufen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Mountain View ist ja Google City, dominiert von Hightech-Firmen und dominiert von Mitarbeitern und Menschen, die alle, oder nicht alle, aber die meisten haben informatische Grundbildung und sind mathematisch hochbegabt. So will ich es jetzt mal sagen. Mountain View hat das Ding eingeführt und könnt ihr in der Zeitung nachlesen, nach 3 Jahren haben die das wieder abgeschafft, weil das für Mountain View gar nicht relevant war, die bildungsfernen Leute an Mathematik anzuschließen. Für Mountain View war es eher interessant, vor allen Dingen mit dem asiatischen Narrativ, wir wollen hier die Höchstleistung. Und da fand ich es interessant, dass man festgestellt hat, dass durch diese tutoriellen Systeme eben im Exzellenzbereich sich nichts zu wenig entwickelt. Und das hat Herr Schleicher in der Podiumsdiskussion mit dem Jörg Träger wunderbar formuliert. Er sagt halt, ja, Einsteins hätte seine Relativitätstheorie nie in einem geschlossenen tutoriellen System entwickelt. Irgendwann muss er die Grenzen dieses Denkens sprengen. Und das steckt auch dahinter. Deshalb bin ich da, also ich glaube, es wird nicht ohne gehen. Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Aber man muss schon wirklich genau hingucken.
Genau, und man muss vielleicht auch aus Geschichte lernen. Also wir haben ja auch in Deutschland sozusagen diese Entwicklungen. Kybernetische Pädagogik gab es in den 60ern mit einem klaren Datensteuerungselement auch dahinter. Und die Frage nochmal, warum ist das eigentlich gescheitert? Was lag da nicht im Fokus? Auf der anderen Seite sehen wir aber natürlich auch in Hamburg beispielsweise mit tatsächlich einer datengeschützten Schulentwicklung kann ich auch sozusagen Kinder und Jugendliche fördern und einfach nochmal tatsächlich an der einen oder anderen Stelle verbessern. Die Frage ist tatsächlich immer, wie tue ich es? Deswegen ist so dieses Datafizierungsthema eines, was wahnsinnig ambivalent ist, weil ich es natürlich ganz toll nutzen kann, um letztendlich Kinder und Jugendliche zu fördern, Schulen weiterzuentwickeln, Dinge sichtbar zu machen. Auf der anderen Seite ist aber immer auch sowieso die Dark Side of Datafication gibt, wo man sagt, okay, was passiert denn da eigentlich, wenn ich es nicht sensibel tue? Und ich glaube, das ist so die Schwierigkeit, dieses Thema auch zu fassen.
Ich würde sagen, das ist ein guter Anlass, um auf die Zielgeraden einzubiegen. Wenn wir sagen wollen, wir wollen jetzt mal von der Ambivalenz ausgehen, gucken, wie können wir die konstruktive Perspektive stärken. Welche Player müssen denn da überhaupt eingebunden sein? Ihr habt vorhin schon mal gesagt, das ist ja auch die Frage, wer überhaupt diese Systeme gestaltet oder auch nur auf die Daten zugreifen kann. Wie ist die Situation, beziehungsweise was wären eure Hoffnungen, Forderungen?
Also ich bin ja immer dafür, dass Software sozusagen zusammen mit Pädagoginnen und Pädagogen entwickelt werden muss. Also es ist ein Unding, dass sozusagen InformatikerInnen darüber bestimmen, was gute Bildung ist, die letztendlich oftmals, und das sehen wir, wenn wir Bildungstechnologie analysieren, ein sehr spezielles Verständnis auch von Schule haben, von Unterricht haben, und das manifestiert sich oder setzt sich sozusagen in Bildungssoftware auch ab. Ich mache es immer klassisch am Beispiel unseres Learning Management Systems an der Uni fest. Da gibt es Lernende und Lehrende, und die Lernenden dürfen manche Dinge nicht, und ich ärgere mich jedes Mal, dass meine Studierenden keine PDFs uploaden dürfen und ich jeden einzelnen Student, jede einzelne Studentin freischalten muss dafür. Und da merken wir schon, dass natürlich Software Entwicklung nie neutral ist und bestimmte Vorstellungen von Unterricht, von Lehren und Lernen auch wieder tradiert. Und da würde ich, also das wäre für mich der oberste Punkt, dass wir da stärker in den Diskurs kommen müssen, Bildungstechnologie sozusagen auch mit Bildungsverantwortlichen zu entwickeln.
Ich bin, stimme dir hundertprozentig zu, spricht mir auch sehr aus dem Herzen, weil da sehe ich genau das Potenzial. Und das zeigt jetzt die Allschool. Ich will jetzt nicht diese Plattform verabsolutieren und sagen, das würde die Welt besser machen, aber da gab es eine Vision von Pädagogik, und das wurde umgesetzt. Und das wurde umgesetzt mit den Kolleginnen und Kollegen, die diese Designs mitgemacht haben. Das war ja nochmal veröffentlicht, will auch den Sebastian Geuß hier ausdrücklich nochmal nennen, der in Berlin hier stellvertretender Schulleiter ist. Wir haben damals im Silicon Valley für unsere Schule ein eigenes LMS entwickelt. Er hat es programmiert und wir haben das entwickelt im Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir hatten eine pädagogische Vision. Wir wollten Ortslehrkräfte, deren Unterricht sehr frontal war. Nicht, dass der nicht gewirkt hat. Wir wollten, aber der war sehr frontal, und wir wollten methodische Varianz in die Schule einziehen lassen. Also war unser LMS daran ausgerichtet, dass du als Kollege und Kollegin aufgefordert, fast gezwungen warst, dir methodische Grundentscheidungen zu machen, bevor du reingehst. Damit haben wir in 2 Jahren Wirkung erzielt. Ja, wir haben es auch in Deutschland hier eingesetzt, ganz stark mit dem Thema Feedback, und wir haben gemerkt, aha, da verändert sich eine Lernkultur. Aber auch jetzt nochmal diese Diskussion, warum beim Digitalpakt jetzt der Erfolg sich nicht einstellt. Wir kümmern uns viel zu wenig um die Interfaces zwischen Human und Machine. Und diese Interfaces sind Software. Und wenn du dein Unisystem, wir kennen die Programmiersprache, diese Software ist angelegt auf ein hierarchisches Content Distribution System. Und wir müssen erkennen, dass unsere Lehrkräfte, unsere Lehrerinnen und Lehrer sind passionierte Pädagoginnen und Pädagogen. Die interessiert das nicht unbedingt. Und die interessiert Beziehungsgestaltung, die interessiert Dynamik im Klassenzimmer und diese Dinge. Und dieses Interface muss das berücksichtigen. Damit meine ich nicht, dass die Schüler und Schülerinnen ihren Social-Media-Oberfläche da haben müssen. Nein, nein. Die müssen aber auch erkennen, wenn sie bestimmte Dinge machen, das hat Einfluss auf mein Lernen.
Genau, und letztendlich auch, da sind wir beim Datenthema, auch bei den Daten mitbestimmen. Welche Daten, wie machen wir die sichtbar, was sagt das aus, welche wollen wir sammeln, welche wollen wir nicht sammeln, und also die Frage so der Partizipation.
Und dazu brauchst du aus meiner Sicht einen Inkubator.
Und kompetente Lehrpersonen.
Ja.
Also tatsächlich welche, die Fragen die adressieren.
Sind. Genau. Ja. Und wir haben ja tolle Strukturen auch. Es war jetzt ja gerade auch die AIM, entfaltet ja wahnsinnige Initiativen auch mit KI. Und wenn es da gelingt, in diese Innovationszirkel Pädagoginnen und Pädagogen, Schülerinnen und Schüler und auch Elternperspektive mit einzubringen, dann kann da was richtig Gutes entstehen, was auch Akzeptanz hat. dass du dann immer bei so einer Softwareentwicklung Fehlentwicklung hast und dass mal was nicht gut geht, das ist ja okay. Das ist aber im agilen Prozess immer verankert. Und du musst natürlich diese Fehlentwicklung auch machen können. Aber das muss eine Unabhängigkeit haben.
Ich würde noch einen zweiten Punkt adressieren bei der Frage sozusagen, was müssen wir machen? Aus meiner Sicht brauchen wir auch stärker nochmal ein Wissen über Datafizierungsprozesse in der Verwaltung, in der Bildungsadministration, weil das sind die Personen, die letztendlich Software einkaufen, einsetzen, in den Betrieb oder in den Dauerbetrieb bringen. Und ich merke tatsächlich, dass sich manche dieser Fragen, also was kaufe ich mir denn da eigentlich ein, zu wenig diskutiert werden, was an zum Teil Kompetenzen liegt, an anderen Entscheidungsmaximen, die man hat, aber da tatsächlich nochmal auf der Ebene eins oben drüber, sozusagen in der Bildungsverwaltung zu fragen, was brauchen wir denn eigentlich und was kann dieses System, was macht es sichtbar, was macht es unsichtbar? Ich glaube, da brauchen wir deutlich nochmal auch einen Aufbruch.
Die Frage ist, ob Frau Prien hat das eben auf dem Podium gesagt, wir brauchen eine Datenstrategie im System.
Das war ein ganzer Katalog von, was wir brauchen. Und ich glaube, es spricht dafür, dass das ein Thema ist, was uns noch eine Weile beschäftigen wird. Wir werden rekordmäßig viele Sachen verlinken zu diesem Podcast, weil es viel gibt, weil wir viel erwähnt haben und weil vieles auch an Materialien, auch an Aufsätzen und so weiter frei zugänglich ist. Insofern wäre jetzt tatsächlich meine Einladung an alle, die sagen, huch, schon vorbei, guckt unbedingt in diese Shownotes rein, da verlinken wir alles. Auch Mandy und Martin fragen wir danach nochmal, ob sie noch was haben, was wir da ergänzen sollen. Ja. Und dann ist es ein Aufbruch oder ein Weitermachen zu dem Thema für alle, die sich jetzt mit dem Thema weiter beschäftigen. Denn, das habe ich jetzt ein bisschen rausgehört, ihr würdet nicht sagen, das ist ein Spezialgebiet und das sollen mal die Informatik-Leute machen, sondern es braucht eine breitere Beschäftigung damit. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und insgesamt für eure Arbeit. Alles Gute und auf Wiederhören hoffentlich Mandy Schiefner-Roos und Martin Fugmann.
Sehr gerne.
Danke, sehr gerne.
Vielen Dank, war angenehm.
Danke.
Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, finden Sie weitere Folgen auf allen bekannten Podcast-Portalen. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und Sie können uns jederzeit gerne eine Bewertung hinterlassen. Weiterführende Informationen und Links finden Sie unter magazin.forumbd.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!